Wir kommen zur dritten Lehrerrunde. Und da fällt es mir ein bisschen schwer, einen Begriff zu finden, da die Wege und die Lehren dieser Lehrer sehr individuell sind und dadurch auch in gewisser Weise was ganz Besonderes. Und da fangen wir vielleicht mal mit dir an. Da ist mir bei unserem Interview hängen geblieben der Guru-Yoga-Weg. Den kannte ich bisher noch nicht. Und die Art und Weise, wie du das dargestellt hast, hat mich beeindruckt. Vielleicht fängst du einfach mal an.
Jo. Ja, mein Name ist Jens Marionette. Ich bin hier noch als Satya Jens geführt, aber ich versuche gerade, Satya heißt ja Wahrheit, ich versuche gerade die Wahrheit wieder loszuwerden. Das war nicht ganz geglückt. Ich habe auf Facebook meine Entleuchtung erklärt. Ja, das, ich weiß jetzt auch nicht, was hier groß gesprochen wird. Also das ist einfach... Ja, ich fange mal beim Guru-Yoga an. Das habe ich selbst erlebt. 1988 bin ich in Kontakt mit Satya Sai Baba gekommen und wurde initiiert, ohne dass da irgendwas gegen zu tun können, dafür tun zu können. Das ist einfach passiert. Seitdem hatte ich einen indischen Guru, einen indischen Meister und war wie bekloppt auf der Suche nach Erleuchtung. Nachdem mich jahrelang, seit meinem 14. Lebensjahr, Depressionen fast jährlich schwer gebeutelt haben, hat sich aus diesem Leid, was ich erfahren habe, eine fast schon Sucht nach Erleuchtung ergeben. Weil irgendwann habe ich den Begriff kennengelernt und durch den Buddhismus, und da hieß es das Ende allen Leids. Und da habe ich gedacht, das muss es sein. Also weil diese Depressionen waren so fürchterlich, dass ich unbedingt das Ende allen Leids haben musste. Ja, und dann kam später dieser Guru und dann war ich noch mehr auf der Suche nach Erleuchtung, weil ich habe in der Initiation etwas erlebt, was ich absolut nicht beschreiben kann. Ich nenne es eine Gotteserfahrung, die allerdings durch Todesangst beendet wurde, und mein erster Gedanke, als es vorbei war, war: Scheiße, ich hab's vermasselt. Weil ich ja wusste, das Ego soll sterben. Und es ist nicht gestorben. Stattdessen ist die Gotteserfahrung einfach wieder weggegangen. Ja, und das Ego war dann wieder da und hat die bekloppt nach dieser Erleuchtung gesucht, weil es sie unbedingt haben wollte. Und dann kam alles in Gang. Und dann hat es 12 Jahre gedauert und im Jahr 2000 ist plötzlich... Irgendwas dauerhaft hat sich verändert, im Sinne von, ich bin Bewusstsein, ich erscheine in mir selbst. Und dann dachte ich, jetzt bin ich endgültig erleuchtet. Hurra! Und habe später dann im Laufe der Jahre feststellen müssen, dass das wieder nur eine erneute Illusion war. Und dass zwar mit meinem Zustand eigentlich alles in Ordnung ist und dass es auch sich gut und leicht anfühlt, so zu leben, aber dass das mit Erleuchtung eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Tja. Na, jedenfalls hatte ich mir damals diesen Namen dann gegeben, Marionette, weil ich irgendwie so plötzlich das Gefühl hatte, dass ich eigentlich gar nichts mache.
Ja, das kannst du.
Okay. Ja, genau, bevor ich jetzt mein ganzes Leben hier verbrauche. Guru Yoga ist das, was, so habe ich das genannt, das ist eine Verbindung, die man nicht, die ich nicht loswerden kann und auch nicht loswerden will. Das ist für mich der einzig mögliche Weg gewesen, weil jede Disziplin bei mir nicht hingehauen hat. Ich bin so eine faule Socke, dass ich nicht regelmäßig meditieren kann. Und irgendwelche anderen Disziplinen funktionieren bei mir auch nicht. Und das war das Einzige, was irgendwie automatisch immer funktionierte. Ich könnte sagen, Gott hat mich irgendwie am Wickel. Und Ausgang offen. Und es geht immer weiter, geht alles immer weiter. Ich könnte auch sagen, ich bin ein Erwachender, irgendwie mein ganzes Leben ist irgendwie Erwachen und das scheint nie zu enden. Da gab es natürlich gewisse Meilensteine und gewisse Erfahrungen, aber immer wieder musste ich feststellen, dass diese Erfahrung, dass es gar nicht darum geht letztlich. Das ist eigentlich das Beste, was mir diese ganzen Erfahrungen gebracht haben. Die Erkenntnis, dass es nicht um diese Erfahrungen geht, sondern höchstens um den, der sie macht. So. Ja, und Satsang ist so eine Sache, die finde ich unheimlich schön und deswegen würde ich mich freuen, am Sonntag einen Satsang zu geben. Dann.
So. Dankeschön.
Tut ja aus.
Ja, Ralf, dann starten wir mal mit dir. Ralf verbindet mit mir, was uns beide verbindet, ist diese jahrzehntelange Suche. 20 Jahre oder noch länger Zen-Buddhismus bei dir, bei mir Meditation. Und dann ein radikaler Wechsel durch das Erwachen bei dir und ein sehr, sehr turbulentes Leben. Ein energiegeladenes, sehr turbulentes Leben. Erzähl selbst einfach mal.
Ja, also dieses Erwachen fand sehr plötzlich statt. Das ist noch gar nicht so lange her, Anfang letzten Jahres. Und aus heutiger Sicht gab es schon einen langen Weg, wobei ich jetzt gar nicht sagen kann, dass ich diesen Weg gegangen bin, sondern eher das Leben ist mit mir diesen Weg gegangen. Und der war am Anfang mit sehr viel Leid verbunden. Gewalt des Vaters, der meine Mutter mich dann relativ früh verlassen hat, also Verlust des Vaters dann. Die Mutter hat sich ein paar Jahre später umgebracht und dann war ich, wenn man so will, Mutterseelen alleine. Und da tauchten dann schon sehr früh Fragen auf, beziehungsweise ja, diese Erfahrungen sehr früh von Vergänglichkeit des Lebens, von es gibt keine Sicherheit, du kannst dich auf absolut nichts verlassen, also zumindest in dieser weltlichen Welt. Ja. Inzwischen habe ich das ja anders erfahren, aber damals habe ich natürlich das so erlebt, dass die Welt ist bei mir mehrmals gewissermaßen zusammengebrochen. Auch später nochmal so mit Mitte 20 völlige Krise gehabt, kurz davor gewesen, mich umzubringen. Und dann habe ich die Kurve gekriegt, habe eine Psychotherapie angefangen. Und das hat mir so wahnsinnig gut getan, dass ich beschlossen habe, selber Psychotherapeut zu werden. Vor ca. 35 Jahren so. Und das ist auch das, was ich sehr stark verbinde, diesen spirituellen Weg, sage ich mal, und den psychotherapeutischen Weg, wenn ich das mal so sagen darf. Ne. Also ich habe mich lange, bevor dieses Erwachen passiert ist, mit ganz vielen Schatten in mir und meinem Leben befasst und beschäftigt und durchlebt. Ja. Und vor 30 Jahren hat sich eben ganz viel gewandelt, oder 30, 35 Jahre habe ich diese Therapie angefangen, habe dann selber irgendwann eine Therapieausbildung angefangen, habe Aikido angefangen, was ich 30 Jahre gemacht habe, 20 Jahre unterrichtet. Und gleichzeitig mit dem Aikido finde ich diesen Zen-Weg anzugehen. War 22 Jahre lang bei einer Meisterin Zen-Schüler, habe das sehr intensiv betrieben, habe mich dann ungefähr vor 8 Jahren von dieser Frau verabschiedet, weil es nicht mehr gepasst hat. dann hatte ich zwischendrin das Suchen eigentlich aufgegeben, was auch sehr gut so war, ja, weil das war auch so ein bisschen eine verbissene Suche, ja, auch mit dem Hintergrund, ja, dass dann irgendwann alle Sorgen, alle Ängste, alle Probleme sich auflösen. Ja, und das Interessante ist jetzt, dass sich tatsächlich sehr viel aufgelöst hat, also nicht alle Probleme, aber einige Dinge, die mich früher beschäftigt haben als Probleme, die gibt es für mich tatsächlich gar nicht mehr. Andere sind noch geblieben und warten noch auf Erlösung oder Loslösung. Ja, was ich morgen genau machen will, wird sich zeigen. Was ich vorhabe, ist ein bisschen zu erzählen über diesen Weg noch ausführlicher und was ich meine, was eventuell hilfreich ist oder auch eben nicht. Dann kurz ein bisschen über dieses Erwachen und dann welche Veränderungen das in mir bewirkt hat und wie sich dadurch auch mein Kontakt zu anderen Menschen völlig verändert hat. Und insbesondere dann auch in der Psychotherapie arbeite ich inzwischen völlig anders. Ja. Und interessanterweise kann ich diesen Menschen in der Psychotherapie mittlerweile viel besser und schneller helfen, wie mit diesen Psychotherapie-Methoden, indem ich die Menschen jetzt inzwischen eben auf einer völlig anderen Ebene erreiche oder abhole. Ja. Mir ist gerade nochmal vor gestern dieses Zitat von Einstein gekommen: Du kannst die Probleme nicht auf der Ebene lösen, auf der sie entstanden sind. Ja, also das finde ich ganz spannend. Ja, ich habe natürlich in der Psychotherapie viel mit Leid der Menschen zu tun. Und was ich so gemerkt habe in meiner Arbeit mit diesen Menschen, dass ich mich sehr stark damit beschäftige, was die Menschen alles für falsche Vorstellungen und für Konzepte haben. Ja, also das war für mich auch eine der gravierendsten, wenn man so will, Erfahrungen nach dem Erwachen, dass ich alles so lächerlich fand, diese ganzen Probleme waren alle so lachhaft, ja, dieses völlige Erkennen, boah, vorher habe ich ja nur in Konzepten gelebt, ja, ich hatte ja nur Vorstellungen über alles, Wünsche, Erwartungen, Hoffnungen, Befürchtungen und auf einmal, buff, war das einfach alles komplett weg, ja, und das ist für mich jetzt einfach ganz spannend, mit diesen Menschen, mit denen ich zu tun habe, ganz viel damit zu arbeiten, was sie alles nicht sind, ja. Und auch jetzt zum Beispiel dieses Neti-Neti, ja, das beschäftigt mich sehr, oder es gibt auch dieses Nada-Nada, es ist nicht dies, es ist nicht das, ja. Also ich bin in den Gesprächen sehr oft mit den Menschen damit beschäftigt, ihnen klar zu machen, nein, 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 du bist weder deine Gedanken, noch deine Gefühle, noch dies, noch das, noch jenes. Und bei dem einen oder anderen, also nicht, findet nicht gleich das Erwachen statt, aber der eine oder andere Kronleuchter fängt da schon an zu leuchten. Und das macht mich dann sehr glücklich, wenn die Menschen erkennen, dass viele Probleme, mit denen sie befasst sind, eigentlich gar keine sind, sondern reine Gedankenkonstrukte in ihrem Kopf.
Dankeschön. Gerhard Käfer. Der Mann, der durchs Nadelöhr gekrochen ist, vom Erwachen. Und jetzt nicht so sehr zurückblickt durch dieses Nadelöhr, um den Suchern den Weg zu weisen, wie sie auch durch dieses Nadelöhr kommen, sondern in die Zukunft schaut, wie wir mit dem Posterwachen umgehen können. Wir hatten das am Anfang, dass Erwachen und Erleuchtung für uns durchaus zum Alltag gehört, weil es unser Leben ist, aber in der Gesellschaft faktisch überhaupt nicht angekommen ist. Und das ist sicherlich das Spezialthema, das spezielle Thema von Gerhard. Auf alle Wege hinzuweisen und auf alle Probleme auch, denen wir uns gegenübersehen, wenn wir als erwachte Menschen, als spirituelle Lehrer, als Suchende in dieser Gesellschaft Fuß fassen wollen, wirklich ankommen wollen, wirklich Änderungen erzielen wollen, denn das ist ja letztendlich das, warum wir das alles machen. Neben dem persönlichen Nutzen oder Vorteil der Leitfreiheit, der Gesundung, was auch immer da die eigenen Motive gewesen sein mögen, entsteht ja doch eine gesellschaftliche Wirksamkeit. Und das scheint mir dein Thema zu sein, dein großes.
Ja, besser hätte ich es fast nicht sagen. Ja, also ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Mir geht es um die, um das, was hier ist, wer wir sind, wie wir hier reinkommen in diesen Raum. Ja, also, wenn ich jetzt mal fragen würde, wer hat hier alles eine Erwachungserfahrung? Also ich bin mir ziemlich sicher, da gehen viele Hände hoch. Und trotzdem bewegen wir uns hier in der Subkultur. Und es, mein Gefühl ist, es kommt nicht weiter, es geht nicht. Es stagniert irgendwie. Die ganze Szene dreht sich um sich selber, man hört immer wieder dieselben Vokabeln, dieselben Ideen, dieselben Argumente. Also ich habe da ein sehr schlechtes Gefühl bei der ganzen Situation, in der wir oder ich mich mit euch befinde. Das ist natürlich alles nur meine Projektion, aber was ich euch anbieten kann am Morgenabend ist ein Gespräch darüber, wie das eigentlich gekommen ist, dass wir hier in diesem Raum sind mit dieser Idee Erleuchtung oder Erwachen und wie das eigentlich sich verhält in einem Kontext von ja, auch Zukunft, aber auch Vergangenheit. Wie kann man das verstehen? Wie kann man das begreifen, was da los ist mit uns hier? Das wäre mein Angebot, mein Thema. Ja, mehr würde ich jetzt erstmal nicht dazu sagen.
Okay.
Das ist ein kleiner Eindruck über mich und sicher sowieso.
Dankeschön. Jetzt wird es lecker. Und das ist die stille Gruppe. Wer irgendwie noch Probleme mit dem hat, was wir Stille nennen, großgeschrieben Stille, der findet sich jetzt in dieser Gruppe gut aufgehoben. Die drei Lehrer, die jetzt hier sitzen, zeichnen sich ganz sicher dadurch aus, dass sie nicht zu viel sprechen, sondern Stille repräsentieren. Und wenn sie was sagen sollen, ist es gut, Fragen zu stellen. Damit der innere Motor, der da zur Ruhe gekommen ist, irgendwie anspricht. Und dann wird aus der Stille gesprochen. Und es wird lecker. Fangen wir mal mit dir an, Romeo. Ich sag vielleicht noch kurz was zu dir. Romeo tauchte eines Tages bei uns in unseren Räumlichkeiten in Berlin auf. Mit seiner Stille, und es war für alle Anwesenden überwältigend. Wir waren alle Stille gewohnt und alle waren wir hinterher der Meinung, was ist da passiert? Was ist das für ein Kerl, der da auf einmal aufgetaucht ist? Wo kommt der auf einmal her? Die ganze energetische Struktur hat sich schlagartig verändert. Die Meditation, die wir in unserer Gruppe immer machen, hat sich komplett verändert. Die Teilnehmer bekamen Vision aus diesen energetischen Zuständen, die entstanden. Es war also ganz offensichtlich, was passiert, allein durch seine Anwesenheit. Und daraus hat sich mittlerweile eine Freundschaft entwickelt, eine Zusammenarbeit, die sich vertieft. Und ich übergebe jetzt mir das Wort und hoffe, dass da vielleicht was kommt. Was erzählen magst, würde ich. Achso, die Sandburg.
Darf man die gar nicht zu sprechen. Ich möchte mich erstmal bedanken hier für die Einladung. Schön hier zu sein. Ja, und was du so hier beschreibst, ich kann nur sagen, dass ich nichts gemacht habe. Ja, und dass ich so blindlich gar nichts. Und das stimmt, ja, also diese Fragen, also die, so wie, da läuft tatsächlich ein Motor an. Was mir sehr wichtig ist, ist im Alltag, wie lebt man mit den Erleuchtungen beim Wachen? Wie lebt man mit dem Alltag? Mit einer Frau, Kinder, Mann, Nachbarn, Polizei, was auch immer.
Ein bisschen lauter.
Ich finde, es ist leicht, wenn an einsamen Insel zu sitzen, zu meditieren oder sonst noch wo man keinen Trigger hat, spannend wäre es, wenn man den Gegenüber hat. Dann zeigt sich auch, wo man selber steht. Darüber würde ich gerne sprechen, um das so ein bisschen zu erforschen. Ich habe keine Ahnung, ob ich da was weiß, aber vielleicht zeigt sich das automatisch. Ja. Dann. Bis dann.
Dankeschön.
Ja, bei Gaia war das Interview, was wir mit ihm vorher geführt haben, hatte einen sehr interessanten Effekt. Und zwar war Gaia so gesunken in dem, was er ja ist, dass uns regelmäßig alle Fragen, die wir hatten, entglitten sind. Dieser Funke, obwohl wir das Interview über Skype gemacht haben, ist dennoch übergesprungen. Und hat uns sozusagen selbst immer tiefer in das hineinbegeben lassen, was wir hier sind. Und unsere Hypothese war, dass du auf einer speziellen Ebene sicherlich die Menschen da hineinziehst, in das Gewahren dessen, was sie wirklich sind. Auf irgendeiner subtilen Ebene scheinst du sie anzusprechen, sie mitzunehmen.
Tja. Ja, ich bin ganz verblüfft. Das klingt ganz schön und berührt mich. Ganz schön. Mir geht es ähnlich, wie Romeo das beschrieben hat. Ich mache hier nichts willentlich. Man könnte eher sagen, ich lasse es hier machen. Für mich gab es irgendwann das Erkennen, dass es hier keinen gibt, der irgendwas macht. Selbst wenn es sich so anfühlt oder man diese Idee hat. Ja, und dieses Erkennen war das Ende der Suche. Und ja, da lasse ich euch gerne dran teilhaben und mich auch. Zu bemerken, das hier ist es. Mehr Gott als das hier wird es nicht. Ja, und ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich morgen ein bisschen hier was dazu beisteuern kann und habe keine Ahnung was und wie. Aber um 10 Uhr soll es losgehen. Danke fürs Zuhören.
Simon. Bei Simon sind die wenigen Worte, die mir jetzt einfallen, vielleicht schon zu viel. Als wir uns kennengelernt haben, stand er nach wenigen Minuten auf und sagte, das ist mir jetzt hier zu viel Gerede. Wir hatten gerade angefangen, eine kleine stille Gruppe aufzubauen in einem Stadtteil hier in Berlin, in Neukölln, und waren in diesem Staat, überschwang am Reden, und nach ein paar Minuten schon stand Simon auf und sagte, ah, das ist jetzt hier nicht so viel geredet, das macht alleine. Und da wurde mir klar, okay, Simon steht auch für die Stille und gibt stille Satsangs, soweit ich das jetzt verfolgt habe. Vielleicht erzählst du etwas selbst.
Ja, ich erzähle gerne was, und ich möchte auch Danke sagen für die Einladung erstmal und auch Danke für meine Vorlesung. Es war wirklich sehr schön, wie ihr so bei dem persönlichen Weg und eure Auseinandersetzung damit geschildert habt. Ich habe mich auch in vielen wiedererkennen können, und das ist für mich auch irgendwie ein Beweis, dass die Wege alle irgendwie zusammenlaufen in einem und im Herzen. Und ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe noch nie vor so vielen Leuten auf einmal gesprochen. Also schon online, aber jetzt nicht live. Deswegen. Ja, wir haben am Anfang über Spezialitäten gesprochen, und ich glaube, ein paar Spezialitäten von mir sind auch Energie und Hochsensibilität. Also es geht da nicht nur um Stille, auch wenn ich manchmal den Eindruck mache, dass ich nicht so viel und so gerne rede, aber wenn die Energie da ist und einfach das Gefühl dazu ist, dann fließen und sprudeln die Worte bei mir auch einfach. Und ich gehöre ja auch zu den sehr jüngeren Generationen Lehrern, und es freut mich auch, die hier zu repräsentieren mit Johann zusammen noch und Hansi, und natürlich auch alle Jungen. Für mich ging der Weg mit 18 los, ja. Oder mit 16, besser gesagt. Ich habe gerade Guy erzählt, dass ich mit 16 zum ersten Mal in einem Satsang bei ihm war, weil ich meine Mutter mitgenommen hat. Und mit 8, damals habe ich das aber noch nicht wirklich verstanden. Und mit 8 ging es dann wirklich für mich los, dass ich in ein Kung-Fu-Zentrum ging und dort angefangen habe zu meditieren. Und das ging dann alles Schlag auf Schlag. Also ich habe dann einfach. Ich bin einfach Gott begegnet und mir selbst, denke ich. Und von dem Zeitpunkt an hat er mich nicht mehr verlassen. Es war einfach ein tiefes Versenken in der Stille und in der Zufriedenheit und im Loslassen und im Sein und in der Sorglosigkeit auch. Und das hat von da an mein Leben einfach zutiefst geprägt. Und die nächsten 10 Jahre habe ich auch der Schattenarbeit gewidmet. Wie viele andere auch, wie Marek. Und ich habe mich da auch kopfüber reingestürzt. Also auf Biegen und Brechen wirklich die tiefsten Abgründe und die tiefsten Ebenen meines Unterbewusstseins erforscht. Und war aber gleichzeitig immer im Vertrauen, in Gott zu sein, und deswegen hatte ich auch nie das Gefühl, mich in der Auseinandersetzung mit meinen Gefühlen zu verlieren. Und das ist, denke ich, auch eine Spezialität oder was, womit ich mich gerne in der Begegnung auch auseinandersetze. Mit den Gefühlen und den Verhaltensmustern, die uns auch binden an die Ohren. Und wie bei meinen Vorlesungen auch, Ich habe nicht das Gefühl, irgendwas zu machen, sondern es passiert. Mein Satsang am Sonntag wird auch einfach passieren. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich habe keine Lehre oder kein Konzept oder keine Idee, die ich repräsentiere einfach. Die authentische, ehrliche Begegnung mit mir selbst, mit anderen und mit dem Jetzt.
Dankeschön. Dankeschön für die Stille, für den Genuss. Kommen wir zur letzten Runde. Wir rufen nach vorne. Eckhart und Fiorella, die Pucha, die auf der Autobahn war. Rena Berger und Christina Meyer. Ja, starte ich mal bei Eckhart. Beziehungsweise mit der Charakteristik dieser Gruppe. Fällt dir da was ein?
Ja, es ist irgendwie auch eine besondere Gruppe. Wir haben hier Energie, Arbeit, wir haben und Musikalität, wir haben mit Rainer Berger auch ganz deutlich den musikalischen Aspekt und das Erwachen hier zu geben. Und wir haben Eckhart und Fiorella mit dem Diksha. Warum ist Diksha Weg?
Eckhart. Mit Eckhart verbindet mich etwas, weil wir gemeinsam mit 15 mit der Meditation begonnen haben. Wir waren die Jungveden, wie man damals so zu sagen pflegte. Meditation war noch etwas sehr Komisches. Man musste es sich mal zeitlich verdeutlichen. Das war 1973. Das ist schon richtig lange her. Und wir haben da gestartet und ich erinnere mich, dass wir bei uns in der Schule das geschafft hatten, in der großen Pause Gruppenmeditation zu machen. Wir haben oft, während andere Schüler wie üblich in den Pausen das Schulgebäude verlassen mussten, durften wir im Lotussitz auf den Schultischen sitzen und meditieren. Und deshalb waren wir die jungen Wehen. Wir haben die Altstadt von Lübeck und Travemünde voll gepflastert mit Plakaten unseres Gurus, der damals ganz berühmt war, der Guru der Beatles war.
Und mit langen Haaren.
Mit langen Haaren. Und insofern waren wir die jungen Wilden, die so manches Mal über die Stränge geschlagen sind, haben gegenüber den älteren Herrschaften, die aus den gesetzten Herrschaften, die aus alten Traditionen kamen. Alten buddhistischen Traditionen oder anthroposophischen Traditionen, Krishnamurti, die es
ja alles schon gab, Sri Aurobindo. Es gab ja damals, als wir anfingen, auch schon entsprechende Traditionen im Westen. Und wir haben uns natürlich über alles frech hinweggesetzt und haben unser eigenes Ding versucht zu machen, was auch manchmal zum Hausverbot geführt hat, weil wir statt einer halben Stunde Meditation 4 Stunden meditiert haben, weil wir endlich wissen wollten, was dahinter steht. Weil diese jungen Menschen sind sie. Denken dann, sie könnten das alles besser machen, was seit Jahrtausenden als Tradition vorgegeben ist. Ja, das verbindet mich mit Edgar, diese lange Freundschaft. Und mittlerweile hat jeder von uns natürlich auch seinen eigenen Weg entwickelt und gegangen. Und davon wird Edgar und auch Fiorella dann auch erzählen.
Soll ich anfangen?
Ja, fang ich mal an.
War ganz kurz an. Also, Roland hat schon erzählt, früher als Kind fing er an mit der Meditation, das war ja traditionell, transzendentale Meditation. Irgendwie bin ich an der Organisation gescheitert, am Guru gar nicht, aber an der Organisation. Bin dann gewechselt und dort habe ich meine Frau kennengelernt, zu Art of Living. Dort viele Jahre auch gewesen, aber auch dort war wieder diese die Organisation mit ihren Gesetzen, Normen und Regeln und so, was mir so Schwierigkeiten machte. Dann kam ein paar Jahre, wo wir sozusagen, möchte ich mich als Freidenker gesagt haben, kein Guru, auf gar keinen Fall mehr, ich lasse mir von keinem mehr was sagen. Und irgendwann im Jahre 2012 war das bei diesen Landesleuten mit der Diksha, die sind dort alle erwacht. Und irgendwie im Hinterstübchen war noch der Wunsch des Erwachens da. Und ich weiß noch, zur ersten Diksha, die wir da hingehen, Diksha ist etwas mit Hände und Energie übertragen, gehe ich dorthin. Und sag, naja, angucken kannst du dir das Ganze ja. Aber nochmal so eine Geschichte mit Kuru und so, nee, kommt nicht in Frage. Die Diksha hat aber unheimlich gut getan. Aber den Kurs, den machst du auf gar keinen Fall. Na, das war wieder so eine Kopfentscheidung. Und dann haben wir den Kurs gemacht und irgendwas ist da passiert, ich kann es nicht sagen. Wir sind dann gleich weiter nach Indien und haben ein 4-wöchiges Retreat gemacht, wobei die dort sogar gesagt haben, wenn ihr diese 4 Wochen macht, dann kriegt ihr eine Art von Erwachen. Das haben die fast versprochen und ich denke, ihr habt ja einen Sonntag, wie kann man das versprechen? Das geht doch gar nicht. Wir machen die 4 Wochen, die schicken eigentlich Prozesse, Rituale, Prozesse, Rituale, Prozesse, Rituale durch. Und dann auf einmal sagten die, so, ihr seid jetzt erwachsen. Aber merkwürdigerweise bin ich dann auf dem Bahnhof, auf dem Platz angekommen. Wow, auf einmal habe ich gemerkt, wirklich, der Verstand ist total getrennt von mir. Und seitdem, ich komme nach Hause, und ich kenne das früher so von diesen Meditationskursen, man kommt nach Hause, man ist im 7. Kartoffelhimmel, die Welt ist total in Ordnung, aber es flacht allmählich ab. Und da komme ich nach Hause, nachdem ich durch viele Prozesse auch durchgegangen bin, und merke auf einmal, wow, da ist der Verstand auf der einen Seite und ich bin auch da auf der anderen Seite. Und seitdem ist die Identifikation mit dem Verstand ist nicht mehr da. Und das ist für mich wirklich ein ganz tolles Erlebnis, vor allem weil es stabil ist. Probleme und so im Leben, die bleiben. Die haben sich nicht geändert. Da kommen wir mal zu. Aber wie gehe ich jetzt mit diesem Problem um? Diese Identifikation mit diesem Problem, die ist wesentlich geringer geworden. Und merkwürdigerweise ist seitdem eine innere Freude da. Eine Freude grundlos aus mir heraus. Wow, das Leben ist toll. Und das genieße ich einfach. Das war so kurz auf dem Platz.
Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin ganz unvorbereitet hier gekommen, weil das Gespräch war zwischen Eckart und Roland. Und ich habe einfach gesagt, ja, komm mit. Und dann, ja, meine Lang war immer eine Reise auf dieses Suchen. Suchen von was? Ich bin seit Kinder, kann ich sagen, meine Kindheit war sehr glücklich. Ich konnte sagen, ich war sehr erwacht damals. Ich bin geboren im Land, so in einem Bauernhof. Und dann das Leben hat mich von diesem Bauernhof in eine Stadt gebracht. Und diese Stadt heißt Rom. So war es für mich. Ein Schock. Und mit die innere Welt, die ich damals entwickelt habe oder hatte, hatte keine, wie kann ich sagen, damit diese äußere Welt, mit diesen Menschen, diese Stadt, keine Beziehung, keine, was für mich ganz, alles ganz fremd. Ich habe eine Sprache gesprochen, dass sie mich nicht verstehen könnte. Und damals, ich bin in eine sehr tiefe Depression gelandet, eine Nervbruch sozusagen, weil ich habe gedacht, dass ich war ganz anders. Ich war nicht richtig. Dann, viele Jahre später, war diese innere Ruhe. Ich wollte unbedingt nach Indien, obwohl ich wusste nicht über Indien, so über die Meister, über die Guru, über Yoga und so weiter. Aber nur diese, ich kann nicht erklären warum, aber diese Ruhe da, bis ich eine Freundin getroffen habe und sie war häufig in Indien und und sie hat mir gesagt, ja, du musst dazu einen Kurs kaufen. Und das war mit Shri Ravi Shankar, wo ich auch etwas kennengelernt habe. Diese Meister für mich war eine tolle Entdeckung, weil er hat mich nicht so sehr gelehrt, er hat mich einfach bestätigt, was in mir war. Und für die erste Mal in meinem Leben habe ich gesagt, wow, jemand, das denkt wie ich. Und das für mich war eine tolle, tolle Sache. Und ich bin mit diesem Meister viele Jahre gewesen. Natürlich, in meinem Leben, ich hatte ganz viele Ladungen gesammelt und Identifikationen und Vorstellungen und Muster und so weiter. Und er hatte mich geholfen, so nach und nach diese Ladungen so sozusagen zu löschen. Bis war auch bei mir so eine Zeit, wo ich gesagt habe, nein, keine Meister, keine Guru, ich bin wie ich bin, ich möchte ein freier Mensch sein, ohne Abhängigkeit und so weiter. Und das hat ungefähr 10 Jahre gedauert. Ich habe ein Wachstum gehabt, unbedingt. Und dann ich bin ich auch an diese Diksha gelandet. Ich kann nur sagen, von meiner Erfahrung ist etwas fantastisch. Hat mir ganz viele gebracht. Und auch diese innere Freude. Es ist immer mehr da. Und was mir gefällt in diese Oneness ist genau, was die Worte sagen. Oneness. Wir sind alles auf diesem Weg und wir entwickeln uns. Und in dieser Entwicklung, wir merken, dass wir auch mit den anderen Menschen verbunden sind. Mit der ganzen Welt. Und das macht auch eine Freude, den anderen Menschen zu helfen. Und das ist, was ich in dieser Oneness mir am meisten gefällt. Ich bin Heilpraktikerin, habe ganz viele Menschen so in meiner Art und Weise geholfen. Aber hier habe ich die Möglichkeit, viele mehr Menschen zu erreichen. Und die Prozesse gehen von vor der Geburt durch die Kindheit, in die Beziehung, in die Ahnen. So, du gehst von einer Reise nach dem anderen in diese Bewusstseinentwicklung. Und das finde ich etwas super. Das ist eine Möglichkeit. Ja, ich bin einfach diesen Weg gegangen zu sein. Und ich bin zufrieden da zu sein, wo ich bin. Ich weiß, dass diese Reise hat nicht ein Ende. Geht weiter. Unbedingt. Geht weiter. Aber an jeder Zeit ist eine sehr schöne Zeit. Und ich bin sehr dankbar.
Kann ich dann auch eine kurze Geschichte zu erzählen? Denn als Trainer habe ich einen gewissen Teil des Weges beschritten durch die dunkle Nacht der Seele, die nach dem plötzlichen Erwachen hier jedenfalls stattgefunden hat. Und wir haben uns gegenseitig ermutigt und die Sache mit Humor und Waschen gesagt. Und ja, das war. Ja, es war nicht einfach, die Schatten zu unterbewusstsein zu erleuchten. Aber es war schön, die Unterstützung. Ja, du hast den musikalischen Aspekt und das Erwachen. Dann erzählst du das Erwachen.
Ja, fange ich an. Ich denke, was vorhin auf jeden Fall zuhören, auch dass ich so dachte, ja, dass schon Leid am Anfang mein Lehrer war. Also schon das Leiden letztendlich hat mich dazu gebracht, tiefer zu gehen. Und ich hatte auch eine sehr, eine traumatische Kindheit mit Missbrauch und Verlassensein. Und ja, der erste Teil meines Lebens war für mich wirklich so arg irgendwie hier. Und ja, ich wollte einfach aus diesem, ich weiß gar nicht, was ich wollte, aber ich musste einfach was verändern, also wenn ich leben wollte. Und deswegen habe ich viel Therapie gemacht zu der Zeit und ich habe überhaupt keinen geraden Weg, also es war wirklich so dieses und jenes. Und ich fand es auch immer schwer, glaube ich, zu einer Person Vertrauen aufzubauen. War letztendlich dadurch auch immer wieder auf mich zurückgeworfen und immer wieder zu schauen, auf mich vertieften Atem, zu gucken, was für Gefühle kommen, weiter zu forschen. Und ich habe als Kind schon ein Klavier gelernt, also das war so das Highlight meiner Kindheit, würde ich mal sagen, dass ich dadurch zur Musik kam. Und das war für mich so ein unglaubliches Ventil, das mich wirklich, glaube ich, auch gerettet hat als Kind. Also ja, und ich habe da alles reingegeben, meine ganze Wut oder meine ganze Trauer und Freude vielleicht ansatzweise, aber auf jeden Fall. Ja, war das einfach so, aber irgendwann, aber bei dem Klavier wurde ich auch, immer sehr stark unter Druck gesetzt und irgendwann kam dann die Stimme und ich habe dann gespürt, über die Stimme kann ich so unglaublich viel ausdrücken, viel viel ans Licht bringt, ja. Und über die Stimme, ich weiß nicht, wer das denn gesagt hat, aber ja, diese Oneness, dieses Eins-Erfahren, für mich ist es so einfach mit der Musik. Und so einfach, wenn wir alle tönen, wenn wir alle singen, ja, es ist so einfach zu erfahren. Und es ist einfach was, was mich dann so tief, ja, einfach wirklich tief ergreift. Und ich finde die Stille auch oft so, so schön danach. Diese Ruhe und Stille. Und ich denke mir so, ich habe schon als Kind, habe ich so in meiner Familie, das weiß ich noch, habe ich schon gesagt, ich will irgendwas machen, was die Menschen näher zusammenbringt. Ja, ich denke mir, das ist einfach aus dieser Verlorensein heraus, in dieser ganzen Struktur, also, dass da so der Wunsch herauskam, dass da irgendwas anderes leben kann. Und ich denke so, ja, dass ich das einfach immer mehr jetzt so, ja, dass immer mehr sich mich durchtransportiert, ob ich dann wieder Lieder schreibe. Oder habe ich Mantras singe. Ich habe dann auch indische Lehrer gefunden. Also jetzt bin ich gerade mit einer, momentan bin ich mit Amma seit einiger Zeit und singe auch Mantras. Aber es ist bei mir sehr vielfältig. Also es sind so viele Facetten, würde ich so sagen. Aber ganz egal, was ich tue, ich denke, es ist einfach das, letztendlich ist es aus dem Herzen. Also ich denke, für mich ist es, wenn ich als erstes dieses Herz zu heilen. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mich liebe, dann liebe ich einfach. Und es ist für mich einfach die Liebe, um die es geht. Ich. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass ich habe oft gedacht, oh, wenn endlich meine Tränen endlich, ne, über diesen Schmerz und so. Ich will nur sagen, ich weine heute immer noch, aber es macht mir nichts mehr aus. Es kommt, es geht. Und es ist immer wie so, als ob ich so eine Tür falle und irgendwie und plötzlich öffnet sich ein riesiger Raum, so eine Weite, und die mich total berührt. Und ich habe das Gefühl, es transformiert so diese Tränen des Schmerzes in Tränen der Berührung und Tränen der Freude. Und deswegen, mittlerweile entdecke ich aber, dass meine Freude genauso tief ist, ja, genauso tief wie diese Trauer, wie dieser Schmerz. Und das macht mich glücklich zu sehen. Das transportiere ich auch gerne weiter. Ich denke auch mit Krebskranken, es ging einfach mit ganz unterschiedlichen Menschen, einfach auch bei vielen, auch um diesen da rauszukommen, auch aus diesem Kopf rauszukommen, ne, der da sich identifiziert mit irgendwas, ne, oder mit der Krankheit auch. Und einfach was anderes zu eröffnen und wieder ins Vertrauen zu kommen, weil das zeigt uns den Weg. Ja, danke. Danke.
Christina bringt jetzt mal Ordnung in das Ganze. Christina hat etwas gefunden nach all den Jahren der Meditation, was Ordnung in das Ganze bringt. Ihr kennt das alle, diese unendlich vielen verschiedenen Begriffe, die im Erleuchtungsbereich rumschwirren. Diese ganzen indischen Begriffe von Karma und Dharma und Atman und Brahman und was es da alles gibt. Und alle benutzen sie und wir werfen sie alle durcheinander und teilweise wissen wir gar nicht mehr, wovon reden wir eigentlich. Und soweit ich das verstanden habe, was du machst, das nennt sich Vortex Healing, du bist Lehrerin für Vortex Healing, es ist diesem Vortex Healing System geglückt, diese verschiedenen Stufen der Erleuchtung, diese verschiedenen Seinszustände in ein System zu bringen, was es uns verständlicher macht, was es uns leichter macht, das zu verstehen. Also wenn Menschen ein System brauchen, habe ich das Gefühl, sind sie bei dir nicht aufgehoben.
Es sind ein paar Missverständnisse. Ich bin erstmal keine Lehrerin für Vortex Healing, okay. Es gibt weltweit nur 6. Und die werden gerufen, wenn die Zeit dazu reif ist. Also man kann nicht wirklich einfach Lehrer werden. Ich bin Heilerin für Vortex Healing und mache das hauptberuflich. Ja. Und das ist zu mir gekommen, wo ich gar nichts mehr gesucht hatte. Also es war absolut nie meine Absicht, Vortex Healerin zu werden. Das hat alles eigentlich auch angefangen mit der TM, wie bei euch. Ne? Das war schon über 35 Jahre her. Da habe ich auch 10 Jahre die City für gemacht. Und wenn ich mich selber jetzt mal charakterisieren darf, so kurz, dann ist eigentlich das, was früher meine Schwäche war, nämlich, dass ich durch TM feststellte, dass ich gar nicht hier sein wollte, das ist jetzt meine Stärke geworden. Wirklich hier sein im Frühjahr, also es hat, war für mich eine Flucht damals, diese TM, ja, auf diese heilige Insel. Ich lebte untypisch in der Studentenbude, wo die Feste gefeiert hatten, in der Küche, klebte bei mir dann ein heiliges Schildchen, bitte nicht stören, weil ich war in Meditation versunken. Und ich wollte auch nicht im Körper sein, und bei mir war der Weg eher umgekehrt. Ich wusste gar nicht, was ein Ich ist. Also das war irgendwie ganz weg, dieses, ich war nie ganz schlafend. Ich war auch nicht bewusst auf Suche nach Erwachen, weil bei mir war es eher andersrum. Ich musste lernen, ein Ich darzustellen. Also mir sagte man immer, du musst doch was aus deiner Person machen. Ich war schon sehr klein und dachte, was ist das aus Personen, aus meiner Person? Und dann begann ein langer Leidensweg. Und dieser lange Leidensweg hat mich durch viele, viele Schichten gebracht, die ich jetzt nicht alle aufzähle. Aber genau da, wo ich dachte, ich wäre erwacht oder sowas, oder ich bräuchte da nichts mehr, wurde ich durch Umstände, ich suchte nur einen Praxisraum in Holland, zu einer Frau geführt, die sehr viel Licht ausstrahlte. Und die Diskussion über Vortex Healing, Divine Energy Healing begann. Ich sehr viel Widerstände. Nein, das brauche ich nicht mehr. Ich habe so viele Heilkünste gemacht, ich habe so viel, also ich habe jetzt genug, das reicht, ich will nichts mehr, das mache ich nicht. Und es war wie wenn eine unsichtbare Hand mich packte und mich am anderen Tag das Buch ließ und gleich ein Flugticket. Und so. Also es war, und alles das, was ich jetzt mache, ist, kann ich sagen, habe ich nicht gewählt. Es macht durch mich, und das ist das, was die Haupt Drive ist von Vortex Healing, das heißt Vortex Healing, Divine Energy Healing ist nicht das System. Es mag nach außen hin so scheinen, aber da ist kein Mensch, der sich ein System ausgedacht hat. Absolut nicht. Das ist nicht. Wenn ich da sitze, in Healing, dann ist das Heilung und Awakening zusammen. Weil Vortex Healing ist das, mache ich dann auch ausführlicher am Sonntagmorgen, eben beides zusammen macht. Es macht keine Trennung mehr zwischen Heilung und Awakening. Weil die tiefste Art von Heilung das Loslösen dieser Identifikation ist von Team. Und das geht sehr, sehr, sehr tief, sehr tief, sehr tief, sehr tief. Und da gibt es tatsächlich im Göttlichen, das nanntest du auch, dass es auch eine webende Struktur gibt, kann man sagen, okay, da gibt es tatsächlich eine Struktur. Die ist nicht von mir erdacht, sondern die ist entstanden über Rick Wyman und diesen Avatar Merlin. Merlin ist jetzt nicht kein Guru, den wir anbeten oder sowas, absolut nicht. Es ist nur ein Name für etwas, so ähnlich wie Amma. Der Amma ist auch ein Avatar, ich gehe auch selber oft zu Amma. Amma ist in menschlicher Form ein Avatar und Merlin ist ein unsichtbarer Lehrer. So, es war auch für mich ist bezeichnend, dass mein Weg keine Lehrer hatte. Keine menschlichen. Also ich bin nie zum Satsang gegangen oder ich bin einfach von diesem Unsichtbaren abgeholt worden und man hat mir gesagt, so, das machst du jetzt, und dann wollte ich immer wieder da raus, es waren viele Prozesse drin und immer wieder wurde ich zurückgesetzt. Ob ich wollte oder nicht, mache ich das jetzt hauptberuflich und ich tue auch gar nichts, mache keine Reklame und nichts. Ich habe hier von Holland bis Schweiz und ich tue eigentlich nichts. Das kann ich nur dazu sagen, wenn es auch systematisch erscheint. Ja, genau. Die Eieruhr.
Danke. Ja, wir sind durch, ne? Fast alle Lehrer haben sich vorgestellt.
Johann Schmidt kommt morgen. Ariananda kommt auch morgen.
Der eine oder andere Lehrer weilt hier noch unter uns und hat sich noch nicht so zu erkennen gegeben. Der Rama schläft da ein wenig vor sich hin. Ich erwähne ihn hier mal. Hallo. Und ja, dann haben wir jetzt den offiziellen Teil fertig und beenden das hier und gehen über zum Open Space.